Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, lieber Stilgenusshörer. Heute habe ich wieder für dich ein sehr, sehr, sehr genussvolles Thema. Und einen Herrn, der dieses sehr, sehr genussvolle Produkt mit viel Liebe herstellt. Heutzutage wird das Produkt zumeist als Süßigkeit genossen. Aber bei den Mayas und bei den Azteken war es ein schaumiges Getränk, das tatsächlich ähnlich den Stellenwert hatte wie bei uns heute Champagner. Auch Europa eroberte es in einer flüssigen Form, bis die industrielle Revolution kam und eine englische Firma die erste Tafel Schokolade herstellte. Und wie du schon gehört hast, es geht um Schokolade, und zwar um Schokolade von Wildbach. Herr Gottfried Sandböck ist der Gründer und Inhaber von Wildbach Schokolade. In seinem ersten Leben war er im Management in der Entertainment-Branche tätig, bis er vor circa 15 Jahren dann dieser Branche den Rücken kehrte und seiner Leidenschaft der Schokolade nachging. Angetrieben von der Vision, nachhaltige und vor allen Dingen hochwertige Schokolade herzustellen, gründete er 2011 Wildbach und geht seitdem andere Wege als die herkömmlichen in der Schokoladenbranche. Was Wildbach so besonders macht, welche anderen Wege er geht und wie er überhaupt zur Schokolade kam, wird er uns gleich im Podcast verraten. Hallo, Herr Sandböck.
Hallo, ich freue mich schon.
Ja, ich mich auch. Vor allen Dingen, dass Sie jetzt gleich so ein bisschen Genuss in den Podcast einfließen Gerne. Lassen können. Wir starten ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde. Sie sind bereit?
Ja.
Sehr gut. Sie dürfen einfach mit einem Satz oder mit ein paar Worten antworten. Wein oder Biertrinker?
Sowohl als auch. Ganz klar, es kommt auf den Anlass drauf an. Und zu vielen Dingen passt schon Wein besser. Aber irgendwann mal so ein Bier, Feierabendbierchen, schon auch gut. Zusätzlich Tee, Kaffee.
Mhm. Ja. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
Eine der schwersten Fragen, weil ich wie überall sehr bunt bin und Autos mag, aber schwerpunktmäßig reden wir eigentlich dann schon von Oldtimern. Mhm. Neue Autos habe ich eigentlich kaum in Bezug, kenne mich auch nicht wirklich aus, aber schönes altes Cabrio oder ich habe einen alten BMW, Baujahr 1970, das macht schon Spaß.
Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
Das war jetzt ein ganzer Schwung weißer T-Shirts. Basics.
Ihr allererstes Musikalbum?
Das war so ein Modern Jazz Quartett under the Jasmine Tree und im zarten Alter von 15, 16 Jahren parallel zu meiner ersten Stereoanlage, eine Dual 2x6 Watt Stereoanlage. Mensch, war ich stolz.
Wie kann man denn bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
Indem man offen, ehrlich, authentisch ist und nicht meint, mit einer großen äußeren Hülle Eindruck erzielen zu können müssen. Mhm. Braucht man bei mir gar nicht. Mhm. Augenkontakt, Seele, Offenheit reicht.
Welchen Gegenstand haben Sie denn immer bei sich?
Eigentlich einen Hausschlüssel oder irgendeinen Schlüssel. Ansonsten, ja, ansonsten Brieftaschen, Geldbörse, sonst was. Handy vergesse ich meistens. Ja, Schlüssel. Das ist mit immer am ehesten. Mhm.
Was ist Ihre größte Schwäche?
Darüber habe ich nachgedacht. Und eigentlich, wenn ich zu spontan bin, meine Spontanität und Begeisterung. Und die muss ich ab und zu im Zügel halten. Da bin ich zu schnell.
Mhm. Ihr schönster Urlaub?
Da gibt es jede Menge, wobei das bei mir, also so Arbeit, Urlaub, kann man gar nicht wirklich trennen. Ich mache dann ab und zu mit meiner Frau oder auch mal allein so kleine Wochenendtrips oder bin mal ein paar Tage weg. Und das Letzte, was mir so richtig gut gefallen hat, war so ein Roadmovie mit unserem Defender, auch wieder ein Oldtimer, durch Spanien, Frankreich. Einfach nur Nebenstraße gefahren, 2, 2,5 Wochen. Es war schön.
Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
Der Weg ist das Ziel.
Schöner Titel.
Ja, ich denke einfach, im Jetzt zu sein, ist unheimlich wichtig. Und man braucht nicht so weit in die Zukunft denken oder in der Vergangenheit sein. Wenn man im Jetzt ist, dann passt's.
Wer ist die coolste männliche Stilikone für Sie?
Oh je. Da denke ich natürlich erstmal bei Ihrem Podcast an Mode. Und da bin ich nicht so kompetent, aber wenn man da am größten Eindruck als Gesamtpaket hinterlassen hat, das ist Karl Lagerfeld. Das ist für mich so ein Gesamtkunstwerk. Nicht nur Modeschöpfer, Fotograf, irre Kampagnen, wie er Bücher gesammelt hat, wie er die Villen eingerichtet hat. Also alles, was ich so von außen kenne, das finde ich schon, ja, ist ein Künstler und so, das beeindruckt mich schon. Ja.
Kommen wir zu Ihrem Spezialgebiet, Schokolade.
Okay.
Was ist für Sie Schokolade? Ist es eine leckere Süßigkeit, wie ich es am Anfang kurz gesagt hatte, oder ist es für Sie ein bisschen auch eine Art Mission?
Beides. Also es ist eine Mission in der Form, wie wir unsere Schokoladen herstellen und was ich darunter verstehe. Und eine leckere Süßigkeit soll es natürlich auch sein, weil sonst wäre ich ja mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs und hätte ein Dogma und müsste so und so sein. Es soll natürlich Spaß und Freude sein.
Ja. Mhm. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Schokolade herzustellen und zu verkaufen? Vor allem, wie ich es in der Einleitung erzählt hatte, Sie sind ja eigentlich aus dem Management heraus und sind dann Schokoladenhersteller geworden. Das macht man ja auch nicht einfach so mal.
Es ist richtig, es war auch nicht einfach so mal, sondern da gab es ja den Zwischenstep über den Laden meiner Frau, die schon Feinkost-Konfiserieladen hatte. Und mein Ausstieg aus dem Management war der Einstieg in diesen Laden. Und da habe ich dann eine Zeit lang eine Ecke für mich gehabt, wo ich Barista war und eine kleine Espresso-Bar, Tagesbar bedient habe und mich vom Management erstmal erholt habe, jenseits von Handy und so weiter. Und gleichzeitig war ich Spezialist im Vertriebsmarketing. Schon immer sinnlichen Genüssen haben mir Spaß gemacht und da gehört natürlich auch Essen und Schokolade dazu. Und wir hatten damals im Laden meiner Frau über 150 Sorten Schokolade und ich habe mir das anguckt und dann habe ich auch einen Lieferant verärgert und dann kam die Idee, das können wir besser, nachhaltiger und das war dann der Schritt mit meinen Vorkenntnissen zu sagen, okay, jetzt gründen wir eine eigene Marke und ziehen unser Ding durch.
Und wieso der Name Wildbach?
Tja, ich heiße ja Gottfried Sandberg und den Namen wollte ich nicht auf einer Schokoladenverpackung sehen. Machen andere Schokoladenhersteller, aber da war ich nicht wirklich davon begeistert. Und ich dachte, Mensch, wir sitzen hier mitten in Bayern. Ich mache eine Schokolade, die traditionelle Werte verkörpern soll. Und dazu gehört frische Natur, natürliche Geschichten und da passt Wildbach eigentlich ganz gut. Ja, und das Wild auch irgendwie, das gehört auch zu mir, uns.
Ja. Wenn man jetzt mal die Geschichte der Schokolade kurz zusammenfassen könnte, weil normalerweise, ich glaube, wir könnten jetzt den ganzen Podcast nur über die Geschichte der Schokolade sprechen.
Absolut, ja.
Könnten Sie die mal so, ich weiß nicht, so in 4, 5 Sätzen mal erzählen, wie entstand die Schokolade, wo kommt sie ursprünglich her? Und
da sind wir schon beim Intro, weil genau das hätte ich auch gesagt, kommt aus Mittelamerika, wurde ursprünglich was nur ein Getränk, also die Schokoladentafel kam ja viel, viel, viel später Und die Azteken und Mayas haben die Kakaobohnen auch als Zahlungsmittel zum Beispiel verwendet. Mhm. Und es war eine kostbare Geschichte. Und wenn es getrunken wurde, wenn man so historische Rezepte jetzt nachempfindet, es ist schon grenzwertig
für unseren heutigen Geschmack.
Mhm. Ja, aber es ist sehr bitter, es kommt Chili rein, es ist die Rohschokolade und das hat schon einen anderen Geschmack, als wir jetzt in unserem Kopf mit Schokolade haben. Und dann würde er gleich den Sprung in die 1850er machen, als dann Schokolade von der ganz exklusiven Getränk, das sich nur die Reichen leisten konnten, für einen Wochenlohn eines Arbeiters, kam dann durch industrielle Fertigung und Möglichkeiten des Kutschierens, da komme ich später wahrscheinlich nochmal drauf, konnte man Schokolade anders herstellen und dann auch Tafelware herstellen und Pralinen. Und dann wurde das irgendwann dann aufgrund dieser Möglichkeiten einem wesentlich breiteren Publikum möglich. Dazu kam natürlich, dass man das dann mit Zucker und Honig und Vanille gemischt hat und immer mit Chili. Und das hat unseren Geschmack mehr getroffen. Und dann ist es mehr oder weniger ab 1850 und so weiter explodiert. Ich glaube, es gab allein in Deutschland mal 350 Schokoladenhersteller.
Oh,
ja. Und ja, und jetzt sind es wieder weniger. Und es gibt die industriellen Hersteller und dann eben die passionierten kleinen Nischenhersteller, da zählen wir auch dazu.
Ja, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, eben die alten Rezepte damals von den Azteken und so, wenn man die jetzt nachempfinden würde. Wie waren das damals dann, als wirklich die erste Tafel Schokolade so hergestellt worden ist? Weiß man, wie damals da die Schokolade geschmeckt hat? War doch bestimmt auch ein Unterschied zum heutigen Geschmack, oder?
Ja, aber es gibt ja keine mehr von damals, aber ich denke, dass sie den Schokoladen, wie wir sie oder traditionelle Hersteller jetzt produzieren oder handgeschöpft herstellen, dass wir da gar nicht so weit entfernt sind, weil wir sind diesen Rezepten eigentlich treu geblieben, sage ich mal. Und die Industrialisierung hat natürlich immer die Möglichkeit, Dinge wegzulassen, zu ersetzen, mehr den Profit zu sehen und da ändert sich das dann wieder. Also ich denke, da sind wir gar nicht so weit davon entfernt.
Jetzt haben Sie gerade ein ganz super Stichwort gegeben, traditionelle Rezepte. Was gehört denn alles in eine gute Schokolade rein und vor allen Dingen, was gehört nicht rein?
Das Nicht-Rein, da gehen Sie mal in einen Verbrauchermarkt und gucken, was hinten beim Kleingedruckten alles draufsteht. Und dann gucken Sie mal auf eine Deklaration unserer Schokoladen. Im Prinzip ist es ganz einfach, bei einer Zartbitterschokolade haben sie ab 62% Kakaomasse, gibt es auch Unterschiede, also hochwertigen Kakao. Dann kommt Rohrohrzucker dazu. Was haben wir sonst noch? Etwas Vanille. Und wir verwenden noch einen kleinsten Hauch von Sojalecithin, weil wir mit Formen arbeiten, damit sich die Tafel auch wieder aus der Form löst, weil die eben anders produziert wird. Es ist total einfach, man braucht gar nicht viel. Kakao, Rohrzucker, etwas Vanille, fertig. Bei der Vollmilchschokolade, wie der Name natürlich sagt, wobei wir da 38% Kakao, also den teuersten Rohstoff, verwenden, kommt natürlich noch Milch dazu. Was ich vergessen habe, logisch, branchenblind, ist Kakaobutter. Na, die kommt natürlich danach auch wieder dazu.
Das ist der wichtigsten Zutaten.
Ja, ja. Der Ordnung halber.
Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir eine gute Schokolade kaufen möchte, dann sollte ich hinten gucken und dann eigentlich da, wo am wenigsten Sachen drin sind, außer die, die wir jetzt gerade genannt haben, kann ich ein bisschen davon ausgehen, oder? Das ist schon auch eine hochwertige. Oder worauf kann ich noch als Verbraucher achten, wenn ich eine Schokolade kaufen möchte?
Auf den Preis. Also es gibt zwar ein paar Scharlatane, wie immer, aber eine gute Tafel Schokolade, die nicht industriell gefertigt wird, hat in der Regel einen Preis über 2,50. Und sonst wird es kompliziert, sonst muss ich irgendwo sparen. Und die andere Sache, aufs Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn eine Schokolade 1,5 Jahre oder noch länger haltbar ist oder über ein Jahr, dann kann ich das auch nur, indem ich gewisse Rohstoffe wie Kakaobutter und Fett, muss ich anders arbeiten.
Ja.
Sonst kriege ich diese Haltbarkeit nicht wirklich hin. Ja. Kommt auch wieder auf die Sorten drauf an und so weiter.
Ja. Ja. Wie lange ist denn so im Durchschnitt eine Schokolade haltbar? Jetzt zum Beispiel von Ihnen eine.
Also haltbar. Wenn sie bei uns bei 18 Grad in der Kühlung dunkel und es ist eine reine Zartbitterschokolade oder Vollmilchschokolade, geschieht der mit Sicherheit eineinhalb Jahre nichts, außer dass sie wie jedes Lebensmittel immer etwas mehr an Intensität und Geschmack verliert. Aber in dem Moment, wo sie unsere Produktion verlässt und beim Spediteur oder Dienstleister im Auto ist und dann die verschiedenen Etappen geht und Temperaturen und so weiter hat, und wenn sie dann noch fachgerecht gelagert wird und nicht auf der Hutablage hinten nach Hause gefahren wird, sollte sie schon locker ein halbes Jahr, 8 Monate halten. Wir zeichnen unsere mit 9 Monate, 10 Monate aus.
Mhm,
und das bekommt auch der Händler, weil wir frisch produzieren und ganz geringe Lagerhaltung haben.
Mhm. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, aber Sie haben jetzt gerade schon mir eine Steilvorlage quasi gegeben bezüglich der Lagerung.
Ja.
Wenn ich mir jetzt meine Schokolade gekauft habe, jetzt ich als Verbraucher, wie lagere ich sie denn am besten? Vorausgesetzt, ich esse sie natürlich nicht gleich, was vielleicht dann schon bei Ihrer zumindest passieren kann.
Hätte ich auch nichts dagegen, aber wenn sie den Weg bis nach Hause schafft, 18 bis 20 Grad kühl lagern. Kein Sonnen und Dunkel. Also aufs Fensterbett legen wäre jetzt nicht so schlau. Dann ist man gut dabei. Der größte Fehler aus meiner Sicht ist die Schokolade im Kühlschrank oder neben intensiven Lebensmitteln zu lagern, weil es ist ein hochwertiges Lebensmittel, gerade unsere Schokolade. Und auch durchs Zeller durch, neben Knoblauch oder sonstigen Geschichten, wird sie diesen Geschmack über kurz oder lang mit annehmen.
Okay.
Und dann ist sie außerdem, wenn man sie rausnimmt und sofort verkostet, ja sehr kalt, je nachdem wie sie den Kühlschrank runtergeregelt haben. Und dann können sie diese Aromastoffe, die echte Kakaobohne hat, können sie gar nicht mehr im Gaumen entwickeln.
Mhm.
Und wenn sie dann eine normale Schokolade, so bei 18, 19 Grad, schmilzt er bei Körpertemperatur, im Gaumen zergehen lassen, dann haben sie ganz einen anderen Genuss. Und kann man natürlich auch kalt genießen, kann er in der industriellen Schokolade auch mit viel Aromastoffen arbeiten, dann schmeckt sie halt ja, wie Erdbeerjoghurt. Und das wollen wir nicht.
Ja. Ja. Spannend. Mhm. Was macht denn Ihre Schokolade so einzigartig?
Ja, also das ist wieder der Mix von verschiedenen Komponenten. Wir haben ja die Schokolade nicht erfunden. Wir sind auch nicht die Einzigen, die wirklich gute Schokolade machen. Ich ziehe auch vor anderen Herstellern den Hut und bin begeistert und denke mir, klasse, da haben die eine hohe Kompetenz drin. Bei uns ist es der Mix der Vielfalt der Schokoladen. Es gibt Hersteller, die konzentrieren sich auf Zartbitterschokoladen aus verschiedenen Anbaugebieten. Das geht dann bis zu speziellen Lagenschokoladen hin und speziellen Bohnen. Wir verwenden auch ganz hochwertige Bohnen, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber wir mischen die auch wie zu Weihnachten jetzt mit Vanillekipferl oder Lebkuchen, Elisenlebkuchen oder Spekulatius. Und wir reden jetzt nicht von aromatisierten Ölen oder was, sondern die macht bei uns der Konditor. Die werden dann klein gerieben und in die Schokoladenmasse gemischt.
Das heißt, der backt vorher die Elisenlebkuchen und die Vanillekipferl und dann wird es klein?
Ja, das beziehen wir, also es ist nicht irgendwie vom Großhändler irgendwelche Geschichten und mischt dann einen Spekulatius-Geschmack und das ist kleingeriebener Spekulatius. Ja. Und andere Schokoladen werden eben bestreut mit Blüten oder ja, alles Mögliche. Wir haben auch Pfeffer, Erdbeerstückchen. und gehen aber immer davon aus, dass es nicht zu exotisch sein soll, sondern immer nur schmecken, und das Dominierende ist Schokolade. Also ich will nicht dann auf eine Schokolade mit Butterkeksen zum Beispiel so viel Butterkeks in die Schokolade mischen, dass der Butterkeks dominiert. Ja. Das ist zwar haptisch oder am Gaumen auch eine tolle Geschichte, aber aufgrund der Vielfalt der Aromen unserer Schokolade soll es immer Schokolade mit sein. Mhm. Also das ist das eine, wo wir uns vielleicht von Herstellern unterscheiden. Dann achten wir aufgrund unserer Form drauf, dass die Schokolade etwas dünner und nicht die klassische Rippenform hat. Da sind wir wieder beim Geschmacklichen, löst sich besser im Gaumen auf, man kann das besser genießen. Wir haben eine andere Form und wir sind sehr sparsam mit der Banderole. Man sieht bei uns die Schokolade, wir verwenden ein Cello, dann kommt die viel schmälere, kleinere Banderole rum.
Und man sieht ja direkt, was man kauft.
Ja, also richtig. Das ist sehr das soll man auch sehen. Auch, ja. Ja, also wir können unsere Schokolade herzeigen. Und man sollte sehen, gleichzeitig spart man auch wieder, sind wir beim Thema Nachhaltigkeit, Papier. Mhm. Wobei wir als Papier auch wieder komplett das Konzept verfolgen und dann nicht irgendwie bei einer Internetdruckerei mit günstigstem Papier und Farben eine Banderole herstellen, das passt da nicht zusammen. Da sind wir bei Gmund Leinenpapier. Und das, ja, das ist dann ein Gesamtpaket, was Freude macht.
Ja. Ja. Kakao ist ja die, haben wir ja gerade vorhin drüber gesprochen, eine der wichtigsten Zutaten schlechthin. Wo kommen denn Ihre Kakaobohnen her?
Also unsere Kakaobohnen kommen aus Kolumbien. Wir beziehen die direkt von einer Genossenschaft. Es ist kein Börse, Großhandel oder sonst was dazwischen. Und was auch nicht üblich ist, wir bezahlen den Bauern Festpreise. Das heißt, selbst wenn jetzt am Markt oder was diese Kakaobohne günstiger wäre, unsere Bauern wissen, und das Geld geht auch direkt zur Genossenschaft, wissen, sie bekommen für einen Sack Kakao so und so viel. Bezahlt wird ja eigentlich alles in Dollar. Und die Genossenschaft achtet dann auch darauf, dass das zu den Kakaobauern kommt. Und dieser Festpreis wiederum garantiert, dass die davon leben können. Mhm. Dass das ausreicht, dass die ihre Kinder zur Schule schicken können. Und damit auch die Kakaobohne, hatte ich vorhin schon erwähnt, er macht nur noch 3%, so viel ich weiß, der Welternte aus. Heißt Trinitario, braucht sich keiner jetzt wirklich merken. Und die wird dort in Mischanbau hergestellt. Also man macht was für die Natur, für die ganzen Pflanzen und für die Bauern und deren Familien. Mhm. Das ist schon am Ursprungsort eine ganz wichtige Basis, die sich bei uns dann komplett bis hierher durchzieht.
Durchzieht. Ja. Mhm. Das ist ja auch ein Teil Ihrer Philosophie, oder die Sie mit Ihrer Marke
absolut
verbinden. Ja. Was ist Ihnen sonst noch bei der Produktion besonders wichtig?
Außer dieser garantierten Festpreise, die wir übrigens auch kontrollieren. Also wir haben vor Ort auch schon, also wir kontrollieren das. Mhm. Mein Partner, ich bin Netzwerker, ich bin auch immer mit meinem Partner, der mir damals ermöglicht hat, meine Rezepte und meine Schokoladen überhaupt Ja zu sagen und das auch konnte und die herzustellen, mit dem bin ich noch immer engstens verbunden und wir sind miteinander gewachsen. Und der war vor letztes Jahr, oder sind es jetzt schon wieder zwei, war der 1,5 Wochen nur in Kolumbien und hat dort, sind zigtausend Kilometer geflogen, haben sich die verschiedenen Plantagen angeschaut, ob jetzt die bei Venezuela an der Grenze waren, ob es Santander waren, ob es am Meer waren, und hat auch geguckt, ob die ganzen Projekte, die wir dort unterstützen, umgesetzt werden.
Ah, das heißt, und also Sie kümmern sich da schon drum, dass das
absolut
wirklich alles.
Ja, ja. Mhm. Was ich nicht mache, ist, dass wir, obwohl diese Fotos alle existieren, dass ich die dann auf unsere Homepage zeige, weil damit weiß zwar vielleicht der Endverbraucher, ja, der war auf einer Plantage, aber wie da dann wirklich angebaut wird, das sieht ja immer exotisch aus, das lasse ich lieber. Ich mag eben diese ganzen Dogmen und hallo, wir sind so gut, das will ich nicht. Die Schokolade soll überzeugen.
Ja. Punkt. Ja.
Was noch, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen abgeglitten, was noch bei uns dazu kommt, ist, dass wir selbstverständlich nur Rohrzucker verwenden. Mhm. Der kommt wiederum aus Paraguay, ist 100% Fairtrade gehandelt und wir setzen diese Fairtrade-Idee auch in Deutschland für die Vollmilchschokolade. Da benötigt man ja Milch um, indem wir mit Sternenfair zusammenarbeiten. Das ist wieder ein Bauernverbund, Milchbauernverbund, die keine Massentierhaltung haben. Also da achten wir auch drauf, dass keine Turbokühe sind. Wir bekommen da richtig gute Milch und garantieren auch dort wieder, das ist für Deutschland außergewöhnlich, den Bauern 40 Cent für den Liter. Und wenn man mal guckt, was ein Liter beim Discounter kostet, ja, dann weiß man, dass wir das wirklich was tun. Mhm. Und das ist natürlich in der Herstellung teuer. Dafür finde ich unsere Schokolade noch unheimlich günstig.
Ja, warum ist Ihnen diese Nachhaltigkeit, faire Bezahlung, die wirklichen Bio-Zutaten so wichtig? Weil man sagt ja eben, der Gewinn liegt ja eigentlich im Einkauf. Also man könnte ja wirklich günstiger einkaufen.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist eben meine Philosophie. Ich bin ja schon jetzt ein paar Tage am Buckel. Ich bin immer 25 und irgendwann parallel mit dem Ausstieg aus dem Management, das wäre auch wieder eine eigene Lebensgeschichte, war für mich wichtig, auch nicht nur von unserem Planeten was zu nehmen, sondern ihm auch was zu geben. Und ich bin der Meinung, da muss man bei sich selber anfangen. Und ich wollte da eine Arbeit tun und machen, wo man Menschen was geben kann und auf der anderen Seite Leute noch Freude machen kann. Und das hat sich halt über die Schokolade und die Konfiserie so ergeben und dachte mir, das ist ja wunderbar, was für einen ehrlichen Beruf oder Berufung habe ich jetzt. Und nachdem wir komplett independent sind und frei von Investoren und ich das mit meinem damaligen bisschen Kapital, das ich voll investiert habe, gestemmt habe, sind wir frei. Und habe von Banken, von allem und dadurch reicht das Geld, das wir verdienen, durchaus. Ich würde mich freuen, wenn es mehr wäre und würde mich da nicht wehren. Also ich bin jetzt nicht in der Richtung, dass ich sage, wir müssen arm sein und das passt. Mhm. Ja, absolut.
Wie würden Sie denn so den Wildbach-Kunden beschreiben? Weil Ihre Schokolade, wie Sie ja schon gesagt haben, ist jetzt keine ganz günstige. Mhm. Kostet ja jetzt nicht 99 Cent 100 Gramm und sie ist ja auch nicht überall erhältlich. Zum Beispiel Amazon ist sie ja nicht erhältlich.
Das ist absolut beabsichtigt, weil unsere Schokolade eben dreidimensional ist. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir auch Netzwerker sind und ich der Meinung bin, dass die Schokolade eben in inhabergeführte Läden gehört, die so zumindest ähnlich ticken wie mir, die auch den Mut haben, tolle Lebensmittel, Manufakturlebensmittel, solche Läden zu eröffnen und da auch ihr Herzblut reinstecken und dieses Netzwerk. Und das sind alles Leute, die irgendwo bei sich selber anfangen und was tun und nicht nur irgendwo fordern, die gehören unterstützt. Und es wäre für mich undenkbar, dass ich dann weich werde und jetzt so ein Angebot von irgendwelchen Verbrauchermärkten annehmen, die ja durchaus kommen und verlockend sind, weil die wollen sie ja auch mit Manufakturgeschichten schmücken. Aber ich denke mal, das sind zu viele andere Lebensmittel, die ich nicht als Lebensmittel oder so nachhaltig empfinde und ich möchte meine Kunden unterstützen. Ja. Und deshalb gibt es das eben nur bei inhabergeführten Läden.
Mhm. Und der Endverbraucher, der Endverkoster, ja, sagen wir es mal so.
Ja, der schätzt solche Läden, der geht dort gern hin, der entdeckt es gerne. Und wenn ich bei Kunden bin und gucke mir das an, dann kann ich eigentlich gar nicht sagen, wie dieser Marktresearch, wie schaut der Kunde aus, welche Altersgruppe, welche Einkommensgruppe. Ich stelle fest, es sind Leute, die Lust und Liebe an Lebensmittel haben. Und der Kernsatz, den ich immer wieder höre, ist, lieber etwas weniger und dafür was Gescheites.
Ja.
Das ist wirklich so die Kernaussage. Und wer so tickt und Freude hat, und Schokolade wird auch oft verschenkt, der nimmt die. Und wenn ich die Kunden so anschaue, das sind eigentlich ganz normale Leute. Also ich kann nicht sagen, das ist die Bildungsoberschicht, das ist der, wir machen sehr gute Geschäfte und Umsätze auf dem breiten Land, also nicht nur in den Städten. Das ist, wir haben ja inzwischen fast 1000 Outlets in Deutschland. Das ist eine Menge Holz. Es gibt also viele dieser Zellen und es verbreitet sich und ich finde das toll.
Ja.
Und die Kunden wollen das. Also die wollen auch Schokolade dann entdecken und nicht gucken, ja, und sagen, ja, die gibt es ja auch bei Amazon und das ist vielleicht 20 Cent günstiger.
Ja.
Nicht unser Ding und auch nicht das, glaube ich, unserer Kunden.
Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich so richtig verstehe, dann haben die Kunden auch so ein gewisses Qualitätsbewusstsein, kann man sagen, oder?
Ja.
Würden Sie sagen, dass dieses Qualitätsbewusstsein sich auch in anderen Lebensbereichen dann weiterzieht?
Absolut, absolut. Also das ist, wir sind ja hier irgendwo bei Stil und so weiter und das zieht sich absolut durch. Kann ich natürlich mehr von mir sagen, aber auch wenn ich meine Kunden anschaue, wie die Läden einrichten, welche Schreiner das wieder machen, dass das lokal alles gemacht wird und was da selber Hand anklangt wird und da sind ganz wenige dabei, die dann so leben können und irgendwie dann über irgendwelche Versender billigst Shirts und so weiter bestellen. Das passt nicht. Die gehen zu ihrem Schuhmacher, die haben andere Hose an und das ist einfach eine eigene, andere Welt. Ja.
Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft von Wildbach?
Ja, Pläne habe ich unheimlich viele. Alle kann man mit Sicherheit nicht umsetzen, aber ich weiß, dass ich dem Konzept und meinen Kunden so verbunden und treu bleiben will. Wir bekommen immer mehr Firmenkunden, das heißt, wir machen sehr viel inzwischen Private-Label-Produkte, weil als Werbegeschenk, Weihnachtsgeschenk für Konferenzbereich, alles Mögliche, weil auch da ein Umdenken stattfindet. Und ja, mit den Dingen, die sonst oft im Business unterwegs sind, punktet man nicht unbedingt so, wenn es im Lebensmittelbereich ist. Also auch da gibt es genügend Firmen, die kommen inzwischen auch auf uns selber zu. Man entdeckt sich gegenseitig selber, die entdecken die Schokolade, die sagen, Mensch, das wäre jetzt toll für meine Firma. Und dann sind wir dann nicht der Werbeartikler, sondern können Kleinstauflagen von 50, 100 Stück an Kunden bedienen. Und das macht einfach Spaß. Ja, und das ist so ein Plan. Da werden wir nächstes Jahr hoffentlich ein eigenes Portal haben, das allerdings dann auch einen anderen Namen bekommt. Und da soll dann unsere Kunden im Business-to-Business-Bereich ihre eigenen Schokoladen inklusive Banderolen kreieren können. Oder aus unserem Fundus die Schokoladen nehmen. Aber wir können auch, wenn jemand eine eigene Schokolade will, mit seinem Whisky oder mit seinem Brand oder sonst was, oder Kaffeeröster mit seinen Bohnen, machen wir auch Private-Label und stellen die her. Das ist inzwischen gang und gäbe, aber ich denke mal, dass da so ein Internetportal nochmal hilfreich ist. Zumindest für mich, weil ich mir jede Menge jetzt immer neue Angebote spare und dann wird es einfacher für beide Seiten.